Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
und Helena Charlotte Sieger.
Herzlich willkommen in der Gripskantine.
Hallo, danke.
Was darf denn für dich
eingeladen
sein? Ja, natürlich.
Gerne.
Was darf denn sein für dich?
Ich hätte gerne einen Beeren-Smoothie.
Ja, und bitteschön, da ist er schon.
Wow.
Lass es dir schmecken.
Verhext.
Dankeschön, ihr könnt zaubern.
Hallo Marcel.
Hallo Helena.
Wir haben heute eine neue Gästin in unserer wunderschönen kleinen Kantine. Eine Kollegin mal wieder. Katja Hiller.
Hallo.
Willkommen. Schön, dass du bei uns bist.
Dankeschön. Danke nochmal für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Jeder ist mal dran, würde ich sagen.
Ich nehme einen Schluck, ja? Ganz
ja, drauf. Bitte, lass dir schmecken. Mhm. Haben wir den gut gemacht?
Vorzüglich.
Ja, wir haben schon bei der Folge gerade eben, die wir aufgenommen haben, schon gesagt, es ist egal, wir schmatzen einfach ins Mikro, die Leute müssen damit leben.
Ja, ab und zu spreche ich und ich weiß einfach, wie das klingt, wenn man da so reinschmatzt. Deswegen habe ich versucht, 7 Meter neben dem Mikrofon zu trinken.
Aber wir sind hier professionell und unprofessionell. Also bei uns darf man auch schmatzen? Ja, bitte.
Ja.
Bitte.
Ja, ich würde sagen, Marcel, du hast mal wieder recherchiert.
Ich habe mich mal wieder vorbereitet. Katja, du bist ein Westberliner Kind.
Das ist richtig.
Du bist ja geboren und aufgewachsen.
Ja, in Berlin.
In Berlin.
In Westberlin.
In welchem Viertel?
Ich bin in Wilmersdorf am Oliverer Platz. Geboren nicht. Ich bin auch in Wilmersdorf geboren und 1974. Es war eine entspannte Zeit. Es war eine andere Stadt, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Die Stadt war extrem überschaubar. Also es war eigentlich im Prinzip so, wie wir sie jetzt kennen, keine Großstadt. Es waren so ein paar Bezirke, wo man sich aufgehalten hat. Und wenn es ganz wild werden sollte, dann war es halt Kreuzberg, ne? So, aber ja, ich bin hier geboren und aufgewachsen, genau.
Gibt es dort wirklich die Gestalten wie die Wilmersdorfer Witwen aus Linie 1?
Ganz ehrlich, ich habe noch keine getroffen oder damals auch keine gesehen. Aber tendenziell wird es die so mehr oder weniger klar irgendwie auch gegeben haben. Ja. Also das war dann nicht mehr so ganz meine Generation. Ich glaube, als ich dann so aufgewachsen bin, da habe ich die Damen vielleicht einfach so nicht mehr wahrgenommen. Also Kaffee Kranzler war jetzt nicht so mein Spot, wo ich dann hingegangen bin.
Du hast dann im Schillertheater gespielt. Ist das auch in Wilmersdorf oder wo ist das denn?
Ja, das Schillertheater ist am Ernst-Reuter-Platz. Das ist
jetzt nicht weit von hier. Da war die Komödie im Kurfürstendamm, ist da jetzt drin.
Genau,
quasi. Ah ja, genau. Okay, dann weiß ich Bescheid.
Und das Schillertheater wurde im Zuge von der Wiedervereinigung, gab es dann einfach zu viele Theater hier in Berlin und haben sie das leider geschlossen. Und es ist jetzt sozusagen...
Weil die Schillerklausel hatte immer auf.
Genau.
Helena kennt sich aus.
Wirklich? Ich liebe die Schillerklausel.
Wieso, was hast du denn da gemacht?
Ich hätte mal so Boulevardtheater-Kram gemacht, hätte ich das Gripstheater-Engagement nicht bekommen. Mhm. Und habe mich dieses Jahr nach dem Sommer da sehr oft aufgehalten, eine Zeit. Da hatten wir uns auch mal getroffen. Da war ich sehr viel in Charlottenburg unterwegs.
Ah ja, genau.
Okay. Komplizierte Geschichte.
Wieso? Aber was ist? Jetzt bin ich neugierig. Was?
Ich hätte da ein Stück spielen sollen. Oh Gott, jetzt fällt hier schon alles auseinander. Ich hätte ein Stück da spielen sollen und dann habe ich es nicht gespielt, weil ich ja eben hier das Engagement hatte. Und dann fand ich es aber lustig, trotzdem zu der Premiere, zu der Berliner Premiere von dem Stück zu gehen. Und dann sind verschiedene Umstände passiert und ich bin da relativ oft dann gewesen.
Aha, so. Okay, eine Liebschaft?
eine Art Liebschaft, okay. Kann man so sagen, genau. Ich begrüße.
Liebe Grüße gelassen.
Okay.
Ich habe das Schillertheater angesprochen, weil du dort dein Theaterdebüt hattest, als halsloses Ungeheuer.
Ja, als halsloses Ungeheuer, genau. Auf der Katze auf dem heißen Blechdach. Mhm.
Deswegen spielst du dieses Ungeheuer in Bella, Boss und Bully auch so großartig mit in dem Karton wahrscheinlich.
Wow, das ist ja jetzt nicht schlecht, Marcel. Wahnsinn, ey. das war damals, das Lustige war damals, wir bekamen einen Anruf und ich weiß noch ganz genau, meine Mutter hat gefragt, ob ich Theater spielen möchte. Und ich habe gedacht, es geht um Puppentheater. Und habe natürlich sofort gesagt, ja, ich will das. Und dann kam ich das erste Mal auf die Probebühne und war wirklich erstaunt, weil es Erwachsene waren, die da geprobt haben. Und ich bekam ein tolles Kostüm. Ich bekam Haarteile angetackert und durfte Theater spielen. Und das war für mich, also da habe ich mich wirklich ins Theater verliebt, weil der Geruch von der Bühne, diese ganzen Menschen, die eigentlich, also diese erwachsenen Menschen, die darauf aus waren, dich herauszuputzen und alles für diesen Augenblick fertig zu machen. Und auf der Bühne war es auch der Knaller. Also ich habe mich gleich sofort wohlgefühlt auf der Bühne. Also es war irgendwie, es war Liebe auf den ersten Blick.
Schön.
Oh. Und das war toll.
Ja. Ich habe vorhin, als wir hier wieder ins Theater kamen, habe ich auch auf der Brücke dann gesagt, oh, diese Bühnenluft, das ist irgendwie was.
Das hat Katja gerade eben auch gesagt, ja, genau. Als ich sie unten abgeholt habe.
Sie Nein, wirklich? Ich finde das so was Besonderes.
Ich rieche das so gerne. Ja. Also es ist für mich fast wie so ein Aphrodisiakum. Da passiert in meinem Gehirn, also diese Connection, die ich damit verbinde, ist ist irgendwie Zauberei. Keine Ahnung, das transportiert mich sofort irgendwo.
Aber was macht diesen Geruch aus? Wie entsteht dieser Geruch?
Ich glaube, das ist Holz letzten Endes.
Okay. Holz, was über Jahrzehnte aufgeheizt von Bühnenscheinwerfern vor sich hin modert.
Schwere Vorhänge, Requisiten,
und Schweiß und
Energie.
Energie.
Ja, so.
Dann warst du hin und weg, dann warst du verliebt in Theater und hast dann in München Schauspiel studiert.
Ja, also ich habe das zwischendrin mal wieder so ein bisschen vergessen mit dem Theaterspielen oder überhaupt Schauspielerin zu werden und wollte dann eigentlich Kinderärztin werden.
Ach ja.
Ja, und ich weiß noch genau, da war ich in Südamerika und bin mit dem Zug so ein bisschen durch die Anden und habe mir überlegt, also eigentlich, also der Wunsch, Kinderärztin zu werden, war relativ klar. Und dann dachte ich so, ah Moment, also wenn ich das mit dem Schauspiel aber nicht probiere, werde ich mir Vorwürfe machen. Also es war so, da schlummerte noch so ein kleines Goldstück in mir, was so ein bisschen verschütt gegangen war. Und dann nach dem Abitur, es war erst so, ich habe den Realschulabschluss gemacht zuerst und war drauf und dran, eine Schauspielausbildung zu machen. Und da war ich aber damals noch zu jung, mich wollte da keiner. Und nach dem Abitur habe ich gedacht, okay, also das ist jetzt, ich gebe mir irgendwie 1-2 Jahre, ich probiere das, auf eine staatliche Schauspielschule zu kommen. Und dann hat es relativ schnell geklappt. Die zweite Schauspielschule in München war es dann. Und damit war die Zukunft besiegelt.
War eine schöne Zeit in München. Anders als in Berlin. Also ich meine, du bist ja jetzt auch wieder zurück in Berlin.
Die Zeit war ganz toll. Also ich bin sehr, sehr gerne zur Schauspielschule gegangen. Ich fand das großartig. Also das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gerne zur Schule gegangen bin. So, es gab Gesangsunterricht, es gab Aikido, es gab Feldenkreis, es gab Sprecherziehung, es gab darstellendes Spiel, es gab, wir hatten eine tolle Lehrerin, Gerda Marco, die hat wahnsinnig gut erzählen können und hat uns was über Theatergeschichte erzählt. Und es war einfach, ich hatte das Gefühl, ich komme mit Menschen zusammen, die inspiriert sind und daran Interesse haben, also unsere Dozenten uns was mitzugeben. Es war auch eine junge Schule. Ich war damals der dritte Jahrgang. Die war noch relativ frisch. Und ich habe es sehr genossen, ganz ehrlich. Also ich hatte eine gute Zeit.
Und dann habe ich herausgefunden, dass du beim Schauspielschultreffen 98 den Ensemblepreis gewonnen hast. Das Kaffeehaus. Und dann habe ich nachgerechnet und dann ist mir aufgefallen, dass ich mit meinem Jahrgang genau 20 Jahre später auch den Ensemblepreis gewonnen habe.
Jesus.
Genau 20 Jahre später.
20 Jahre später, krass.
Ja. Wir haben nichts gewonnen.
Wir, ganz ehrlich, haben nicht damit gerechnet, dass wir gewinnen, weil bei uns war das eine totale Chaosvorstellung. Aber sie war so chaotisch.
Wo war denn das?
In Graz.
Ah ja. Genau. Ihr wart sozusagen der Gastgeber. Nee, wo war
nee, ich war auch in München an der Falkenberg.
Du warst an der Falkenberg?
Genau, genau. Wow. Und wir sind dann in Graz gewesen.
Okay.
Und hatten aber so ein Stück mit ganz viel Videotechnik. Und wir haben für diese Vorbereitungszeit auf der Bühne, man hat ja immer eine Stunde vorher irgendwie so Vorbereitungszeit, ne? Kennst du auch, Helena? Da ging es bei uns nur um Kameraeinstellungen. Also wir konnten das Stück nicht einmal durch anspielen oder so, sondern es ging nur darum, okay, wie steht die
Technik.
Kamera? Nur Technik. Mhm. Dann fing diese Produktion, die Vorstellung an und es ist alles schief gegangen.
Oh Gott.
Es war wirklich, das Licht hat nicht gestimmt, wir waren im Dunkeln.
Oh je, oh je.
Da ist jemand vom Podest gefallen. Es ging alles, aber dadurch waren wir alle so hellwach.
Ja.
Dass wir am Ende den Ensemblepreis bekommen haben, weil wir dann doch so nah, also so sehr beieinander waren.
Toll, ja, wir sind mit einer Produktion, die wir alle nicht so toll fanden, dahin gefahren. Und dann ist eine Kommilitonin von mir, hatte einen anaphylaktischen Schock. Wir waren in Berlin, also wir waren am Deutschen Theater und die, ihr Lebenstraum war es, mal am Deutschen Theater zu spielen. Und dann lag sie aber 200 Meter Luftlinie in der Charité auf der Intensivstation. Und die Regisseurin musste dann einspringen. Da gab es dann große Diskussionen, ob sie dann das Kostüm anzieht und so tut, als würde sie von vornherein mitspielen oder ob sie sozusagen als schwarz gekleidete Figur auf der Bühne steht. Und das war, und wir haben alle uns gefreut, dass wir dieses Stück nur noch einmal spielen müssen und das damit endlich abschließen können. Und dann saß die Regisseurin hinter der Bühne mit und wir waren alle so, wir hassen alles. Es war nicht so schön und ich war ganz froh, weil ich bin erst später nach Berlin gekommen und bin dann auch direkt nach der Vorstellung abgehauen wieder, weil ich schon woanders geprobt hatte wieder. Und ich war so froh, dass ich nicht am nächsten Morgen da in der Runde sitzen musste und irgendwelche Leute, die total tolle Stücke, so von der Busch und so, die dann irgendwie so tolle, relevante, politische Sachen gemacht haben, dann da sitzen und sagen, ja, also ich fand das jetzt nicht so toll, dass ihr da, was war das überhaupt da mit der Clowns-Familie im Wohnwagen? Ich habe das nicht verstanden.
Ja, dieses Auswertungsgespräch am nächsten Tag ist echt das die Hölle.
Das ist hart. Das Wo bist denn du zur Schauspielschule gegangen?
In Wien, am ehemaligen Konservatorium, inzwischen heißt es Musik- und Kunstuniversität. Ja, das
da,
war,
wo jetzt Corona eingebrochen ist.
Genau, da, wo Corona da komplett ausgebrochen ist. Genau, der Hotspot in Wien, die Schauspielschule. Denn es waren die Opernleute, die waren das. Aber
natürlich.
Genau. und das war sehr verrückt, diese Fahrt nach Berlin. Also da gab es aber auch schon während der Probenzeit für dieses Stück schon ein Jahr vorher gab es schon so massive Zerwürfnisse und ich bin ja gerade erst, ich habe ja ein Semester in Kroatien studiert und kam so zurück und war so, toll, jetzt wird alles anders.
Du hast ein Semester in Kroatien studiert? Kannst du Kroatisch?
Ein bisschen. Also so, dass ich kann Szenen und Puppenspiel auf Kroatisch beschreiben und verstehe das auch, aber ich kann es nicht. Oh,
bitte, ich habe was dafür hören?
Jetzt.
Dobredan.
Dobardan. Dobardan.
Okay.
Dobardan. Und kam so zurück und dachte, oh, es ging mir die ganze Zeit nicht so gut in Wien. Jetzt komme ich zurück. Jetzt wird alles besser. Ich bin ein veränderter Mensch. Und es war alles noch viel schlimmer. Und dann noch diese Produktion. Und ich musste irgendwie die Cousine spielen. Und dann wurde ich komplett auf wirklich das hässlichste Kostüm, so einen langen Wollrock mit so einem, und musste immer Ukulele auf dem Rücken, auf dem Longboard, aber mit so einer 50s-Oma-Frisur. Das ist einfach wirklich eine Shitshow, ey. Das ist unfassbar.
Okay.
Erika, die Cousine aus der Stadt. Das war ganz schlimm. Ja,
das hört sich aber nicht so, also es hört sich ganz spannend an eigentlich, aber gut.
Es war schwierig. Auf jeden Fall, ich hatte immer den Traum, dass ich zum Schauspielschultreffen fahre und dann gewinnen wir alle solche Preise und so. War nicht so.
Mhm. Ja, schwierig. Marcel, und du warst auf der Falkenberg.
Mhm. Ja.
Wie hat dir denn München gefallen, sag mal?
Da haben wir, glaube ich, in Folge 1 oder so schon drüber gesprochen. Ne?
München, welche Folge sind wir denn jetzt? Das haben die anderen schon wieder vergessen.
Alle. Wir sind 8. Folge 8 oder 9.
Okay. Ja.
Genau. Ja, München war für mich die richtige Stadt, um Großstadt zu schnuppern, irgendwie es war.
Mhm.
War eine schöne Stadt und die Schule war auch gut. Also man musste viel eigenständig, selbstständig arbeiten.
Mhm.
Entweder konnte man es oder nicht.
Mhm.
Technik wurde auch nicht sonderlich viel vermittelt. Also man musste immer selbst auf die Sachen kommen, ne? Also es war immer so, ja, finde deinen Weg und aber für mich war es genau die richtige Schule.
Okay.
Und ich hatte auch eine gute Zeit. Mhm. Ja, so viel zu mir.
Wow.
Katja, du hast nach deinem Abschluss 2 Jahre dann am Krips gespielt.
Mhm.
Und dann bist du wieder weg.
Ja.
Hattest die Schnauze voll? Was war?
Naja,
der ausschlaggebende Punkt?
Ich kam hierher und ich hatte wahnsinnig viel zu tun und habe gleich ganz groß und ganz viel gespielt und merkte aber, dass es so ein bestimmter Stil war, der mir damals, wo ich mich nicht so frei gefühlt habe. Ich konnte mich nicht so frei spielen. Also ich habe viel übernommen. Mhm. Und was, wenn du Dinge übernimmst, dann fügst du dich ja sozusagen einer Inszenierung, einer Partitur, Linie 1 und noch so ein paar andere Stücke, und konnte nicht selbst entwickeln. Und ich, das hat mich ein Stück weit einfach überfordert. Mhm. Und ich wollte jetzt, damals wusste ich es gar nicht so genau, aber jetzt weiß ich einfach, ich kann sagen, ich wollte kreativer sein. Mhm. Ich wollte mehr aus mir selber heraus arbeiten können und weniger ins Erfüllen so, also kommen. Was, ja, was dann erstmal so war, weil du einfach recht viel übernehmen musstest. So.
Ja, und dann warst du 9 Jahre freiberuflich unterwegs an verschiedenen Theatern. Mhm. Ich frage mich, ich war 1 Jahr lang nach meinem Abschluss freiberuflich und hatte immer wieder Panik und war hilflos und dachte, oh Gott, wie soll ich mein Leben lang jetzt irgendwie Schauspieler sein? Ich hatte einfach tierische Angst. Wie kannst du irgendwie Tipps geben, wie man mit dieser Ungewissheit und diesem Stress umgehen kann? Ich meine, das ist ja eine Entscheidung zu sagen, okay, ich bin jetzt... Ich entscheide mich für irgendwelche Engagements oder auch nicht. Und wie hast du die Zeit so erlebt?
Naja, es gab halt so Auf und Abs, ne? Also manchmal, ich weiß noch, es gab so Tage, da stand ich eifersüchtig am Fenster, weil ich eifersüchtig auf die Menschen waren, die eine Struktur hatten, die dann einfach so morgens zur Arbeit gegangen sind. Und dann gibt es natürlich wieder andere Tage, in denen ich das total genießen konnte. Also es hat für mich immer so, es sind zwei Seiten einer Medaille. Du kannst es dir, wenn du freischaffend bist, ein Stück weit mehr aussuchen. Also kommt natürlich drauf an, wie du monetär unterwegs bist, ne? Also du kannst sagen, ich mache das, ich mache das, ich mache jetzt ein Stück in Essen, ich mache ein Stück in Oberhausen, ich mache ein Stück in Zürich und dann arbeite ich hier vielleicht noch so ein bisschen als Gast. Also du bist freier. Ich glaube, dass du auch als Mensch, es gibt Menschen, die sind dafür gemacht oder was heißt gemacht, die können eine Ungewissheit besser aushalten als andere. Das ist einfach so. Und es gibt auch Phasen im Leben. Bitte?
Warst du dafür gemacht?
Zu der Zeit total. Mhm. Und es gibt Phasen im Leben, da kann man es wahnsinnig gut genießen. Und dann gibt es, glaube ich, wieder Phasen, wo man so eine Struktur möchte und vielleicht einfach auch einem Ensemble angehören möchte. Zu der Zeit, damals die 9 Jahre, waren für mich total toll. Also es war auch eine gute Zeit. Ich habe damals mit meinem Freund zusammen gewohnt. Wir sind viel verreist zusammen und es war irgendwie so ein anderes Leben. Nichtsdestotrotz, als dann das Angebot von Volker Ludwig damals kam, ich weiß noch genau, eine Kollegin hatte aufgehört und sie hat mich gefragt, ob ich als Anspielpartnerin beim Vorsprechen mit dabei sein möchte. Und es gab so mehrere Damen, die vorgesprochen haben. Ich habe mir das alles, ich durfte natürlich mit im Raum sein, weil ich eben auch Anspielpartnerin war. Und dann sagte Volker Ludwig irgendwann zu mir, du Katja, wie ist denn mit dir? Komm doch wieder. Und ich war so, was? Ich? Jetzt? Wie? Also und ich war halt als Gast da, ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber du Volker, ihr sucht doch große blonde Frauen. Also weil alle Damen waren irgendwie gefühlt 1,70, 1,80 und blond. Nö, Katja, nee, wir suchen keine großen blonden Frauen, das ist egal. Ich so, aha. Und dann habe ich mir das überlegt. Und 24 Stunden später gab es ein Gremium. Da durfte man dann abstimmen sozusagen, wen man als Kollege empfiehlt. So. Und dann kam wieder die Frage, ob ich es nicht machen möchte. Und dann weiß ich noch, dann bin ich nach Hause gegangen. Ich habe mir ein bisschen Zeit erbeten. Dann bin ich nach Hause gegangen und war zu Hause und dachte, ja, Mensch, wieso eigentlich nicht? Mhm. Warum eigentlich nicht? Ja, und das war dann der zweite Einstieg in dieses Ensemble.
2010, 2011?
Mhm. 2010, 2011, genau.
Das heißt, du bist 10 Jahre schon wieder hier. Mhm. Yes. Bereust es nicht, zurückgekommen zu sein? Oder?
Nein, gar nicht. Okay. Nein, gar nicht. Ich habe in der Zeit tolle Sachen gemacht.
Ja. Und, ja. Schön. Und du bist mit dem Gripstheater dann auch nach Indien zu einem Gastspiel, oder?
Oh ja.
Ja?
Ja.
Mit welcher Produktion? Wann war das?
Das war, also das erste Mal Indien war tatsächlich, da hatte ich schon gekündigt, da sind wir mit Linie 1.
Da hatte ich schon gekündigt.
Ja, die Kündigung war schon ausgesprochen, aber wir hatten dann ein Gastspiel in Indien.
Und dann dachtest du, das nehme ich noch mit.
Ja, klar. Super, ja. Klar. Wir waren damals in Pune und in Mumbai. Mhm. Das war so toll. Es gibt eine harte Anekdote. Ich weiß nicht, ob ich die euch jetzt erzähle.
Bitte, immer Anekdoten brauchen wir.
Zur Not können wir sie rausschneiden.
Naja, also es war so, wir spielten Linie 1. Irgendwas hatte ich gegessen, was mir überhaupt nicht bekommen war. Wir hatten abends Vorstellung in einem riesengroßen Theatersaal. Lustigerweise wurde das Bühnenbild nicht mitgenommen, sondern die Inder bauten es nach mit einer wirklich abenteuerlichen Treppe. Also wenn ihr wisst, es gibt das Bühnenbild bei Linie 1, es gibt diese Treppe. Und diese Treppe, keine Treppe glich der anderen. Krumm und schief, diese Treppe, ja? Und da musst du nun als Mädchen behende runterspringen, rauf und überhaupt. Egal, auf jeden Fall, ich setzte mich oben hinter die Bühne, das Intro begann und ich merkte, ich krieg Schweißausbrüche, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich hatte Verdauungsprobleme, nur dazu. ich hatte das Gefühl, ich habe Fieber, mir war schwindelig, ich habe zu George geguckt, der hat mich aber nicht gesehen, weil er irgendwie mit seinem Schlagzeug beschäftigt war und hat nur gerufen,
das hatten die Inder auch gebaut.
Bitte?
Das hatten die Inder auch gebaut.
Ja, das hatten sie so aufgebaut, dass ich ihn nicht gesehen habe und er mich nicht. Ich nur, George, er hat mich nicht gehört, er hat einfach weiter gehämmert. Naja, gut. Fakt war, ich so, na gut, ich kann ja jetzt nicht einfach nicht da sein, wenn die Treppe runtergeht. Ich muss schon irgendwie hin, ja. Also ich durch die Gase setz mich dahin, nehme das Mikrofon in die Hand, die Treppe klappt runter. Was war passiert? Das Kabel war aus dem Mikrofon gefallen. Und ich stand da und dachte, das kann jetzt nicht sein. Weil ich hatte noch nie dieses dämliche Kabel in das Mikrofon gesteckt. Und ich sah von ganz, ganz, ganz weit hinten unseren Techniker Ufuk in so einem kleinen Räumchen sitzen, der war auch beleuchtet. Und ich dachte nur so, was, Ufuk, du musst mich retten, was ist jetzt hier los? Und die Band spielte also noch ein bisschen. Ich nahm das Kabel und versuchte es einmal reinzustecken. Hat nicht funktioniert. Zweimal hat nicht funktioniert. Und beim dritten Mal, wie durch Zauberhand, hat es funktioniert.
Wow.
Und ich habe sofort gesungen und ich stand so unter Schock, Adrenalin, dass ich diese Vorstellung bis zum Ende sehr gut bestritten habe. Am Ende allerdings... Am Ende allerdings steht das Mädchen also vor Johnny und
nein.
Und ich ahne
da irgendwie sowas.
Und er will sie zurück oder er will sie wieder und was weiß ich. Und sie wird halt gefragt, ob sie möchte, hin und her, tralala. Auf jeden Fall muss sie sagen, also der Text ist, aber er ist doch der Vater von meinem Kind, da verspreche ich mich gleich. Was ich gesagt habe, weil ich ja angesichts meiner Verdauungsprobleme und überhaupt eigentlich nicht mehr ganz klar im Kopf war, ich habe einfach gesagt, ja, aber er ist doch der Vater von meinem schwangeren Kind. George Kranz, Johnny, du Sau.
Aber es hat im Publikum niemand verstanden, oder?
Naja, die Deutsch gesprochen haben schon, es waren halt nicht so viele. Ich habe nur das Gesicht meiner Kollegen gesehen, die sich alle das Lachen verkneifen mussten. Ich nicht, weil ich stand ja mit dem Rücken zum Publikum.
Und unter Schock.
Und unter Schock und überhaupt war ich etwas desolat. Und ja, das war ein sehr berühmter Versprecher. Ich glaube, der wird sich ab und zu noch gerne erzählt, hinter meinem Rücken natürlich.
Ja. Hier gibt es doch diese Krawatte.
Nein, aber genau. Das ist die so hält man doch Krawatte, wenn man gar nicht mehr weiß.
Hattest du die schon mal? Also,
ja. Aber ja. Nicht bei Linie 1, sondern die hatte ich mal bei Frau Müller muss weg. Da hatte ich so ein total Blackout. stehe ich so vor Regine und muss sie eigentlich darüber reden, Regine war Frau Müller, doch wieder sozusagen unsere Lehrerin zu sein, also die Lehrerin unserer Schüler und ist doch alles gar nicht so schlimm, nachdem irgendwie Mord und Totschlag war. Und ich hatte einfach ein komplettes Blackout. Ich habe dann mit den Händen gewedelt und ja, also Frau Müller, es ist doch alles gar nicht und es ist doch alles gar nicht und wieso und überhaupt. Und ich fand nicht mehr zurück. Also es war, glaube ich, nicht lang. Es kam mir vor wie zwei Stunden.
So ist es ja immer, ne?
Es ist so schlimm. Mhm. Es ist so schlimm. Was da alles im Kopf durch, also was ich mir alles, wo ich ansetzen kann, was. Und wenn ich das jetzt sage, dann habe ich aber das nicht gesagt. Und wer, wie ist das denn für die anderen? Und oh, schlimm. Ja. Irgendwie habe ich es dann hinbekommen. Ich glaube, ich habe genau das gesagt, was nötig war. Aber natürlich alles drumrum und das Gehirn ist dann der Meinung, dass man das vielleicht doch noch sagen muss. Und also ja, da stand ich auch unter
Schock. Man hält sich halt immer an dem Moment, an dem einen Wort fest, wo man denkt, das ist nötig, damit der andere weitersprechen kann oder die andere.
Ja, oder die
und
Information
das fällt einem, genau das fällt dann einem nicht ein, obwohl man auch irgendwas anderes sagen könnte, was irgendwie vom Sinn her ähnlich ist.
Genau, oder ist irgendeine Information jetzt wichtig, die ich jetzt vergessen habe, also.
Ich hatte ja auch meinen ersten Aussetzer am Gripstheater in Bella, Boss und Bulli.
Du hattest schon einen?
Ich hatte schon einen, als mich Bella fragte, ja und wer bist du? Wer bist du? Und ich hätte meinen Namen sagen sollen.
Und du hast gesagt,
ich war irgendwo zwischen verträumt und Blackout und ich schrecke auf und sage einfach den falschen Namen und sage Georg. Aber Gott sei Dank war halt Georg der Chauffeur. Also es war irgendwo dann auch eine Rolle, die nie auftaucht im Stück, aber... So, er wird zum Thema. Und hab dann aber relativ schnell geschaltet und gesagt, ach Quatsch, ich heiße Viktor. Also der Name Georg hatte Gott sei Dank was mit mir zu tun, mit dieser Rolle. Ansonsten hätten wir uns den Spaß draus machen müssen, dass man irgendwie den Namen, immer das ganze sagt, Stück irgendwie etabliert und ich anders heißen muss.
Genau.
Aber ich dachte auch, das seien irgendwie 5 Minuten gewesen. Aber
naja.
Kommt einem dann nur so lang vor. Aber du hast mir mal noch eine Geschichte erzählt, Katja. Aha. Bei Frau Müller muss weg. Der Gast, der aufstand und hinter die Bühne ging.
Oh ja.
Magst du das kurz erzählen?
Oh, das war schlimm. Also das war das war so schlimm. Also wir hatten, dazu muss man sagen, es war eine offene Bühne. Wir saßen auf locker auf der Bühne, wenn die Zuschauer so reinkommen. Und das Ganze hat so eine Viertelstunde gedauert. Die Zuschauer hatten dann, weil das alles irgendwie offensichtlich so einen easy Eindruck gemacht hat, oft die die Angewohnheit, über die Bühne zu latschen. Teilweise mit ihren Jacken, die striffen uns dann noch und wir waren dann immer so ganz erstaunt, dachten so, okay, wow, also die latschen ja einfach über die Bühne. Einer wollte dann irgendwann mal seine Jacke an unseren Kleiderständer hängen. Wir so, nein, nimm die Jacke weg, was soll das? Nun gut, und dieser eine Abend, das war eine tolle Vorstellung, wir sitzen also im Kreis, Regine erklärt sich als Frau Müller, warum sie die Klasse jetzt abgibt. Und wir sitzen im Kreis, um sie herum. Regine ist die Einzige, die ins Publikum guckt. Wir alle gucken zu ihr. Also das Publikum sieht uns nur mit dem Rücken, allein Regine. Er hat ihr Gesicht im Publikum. Und auf einmal klingelt ein Handy. Und der Typ geht ran. Hallo? Ja. Nee, ich bin gerade im Theater. Ja. Nee, ich bin gerade im... Entschuldigung. Klettert über mehrere Sitze. Klettert über Sitze. Und die Leute sitzen da. Also es war voll, ja. Als man noch irgendwie volles Theater hatte. Kletterte darüber... wusste nicht, wo er hingehen soll, stand auf der Bühne mit dem Handy. Ja, nee, also, ja, was er dann gemacht hat, ist, dass er einen Ausweg gesucht hat. Anstatt er rausgeht, oder einfach, nein, nicht anstatt er rausgeht, einfach nur das Handy ausmacht oder gar nicht erst anmacht, geht er hinter die Bühne. So, Regine hält ihren Monolog. Wir sitzen um sie herum. Wissend, dass hinter der Bühne keine Maske mehr ist und dass wir alle unsere privaten Sachen dort haben. Er geht einfach hinter den Vorgang, hinter die Bühne und man hört ihn noch reden. Man hört ihn noch reden und Regine hält also ihren Monolog und es ist ein total spannender Moment im Stück, weil wir als Eltern nicht wollen, dass diese Lehrerin quittiert. Und der Typ telefoniert also. Also ich habe nur die Augen von meinen Kollegen gesehen, die wild nach links und rechts und ich auch. Weil ich dachte so, was machen wir denn jetzt, wenn der Typ nicht mehr rauskommt? Also es war...
Niemand hat mehr Regine zugehört.
Und niemand hat natürlich der Kollegin mehr zugehört, was so echt gemein war, weil die wusste überhaupt nicht, was los ist. Sie hat es nicht mitbekommen. Sie hat nur gesehen, dass keiner sie mehr anguckt, alle nur wild nach links und rechts gucken. Und ich habe schon überlegt, ob ich da jetzt einfach reingehen soll und dem Typen sagen soll, Entschuldigung, sofort raus hier, Telefon aus, geh nach Hause.
Ja.
Das habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich irgendwie auch schon ein bisschen perplex war. Sowas war mir noch nie passiert.
Natürlich.
Irgendwann kam der Typ total locker raus, hatte schon aufgelegt und kletterte wieder über die Bänke und hat sich auf seinen Platz gesetzt. Der Monolog von Regine war vorbei. Sie war, glaube ich, etwas, weiß ich nicht, irritiert zumindest, weil wir sie überhaupt nicht angeguckt haben und hat am Ende gefragt, was da los ist. Wie so, was? Hast du es nicht gemerkt? Dass jemand hinter die Bühne, während wir gespielt haben.
Aber hattest du das schon mal, dass du Leute im Publikum gezielt ansprechen musstest, um sie irgendwie zu maßregeln oder weiß ich auch nicht? Um irgendwie
naja, ja. Also es gibt so Tage, da habe ich eine relativ kurze Zündschnur, sagen wir mal so. Und es gibt so Tage, da weiß ich nicht, wenn... Wir spielen ja manchmal auch vor Jugendlichen. Es gibt Jugendliche, die teilweise das erste Mal im Theater sind und dann irgendwie das Gefühl haben, sie sitzen im Kino. Und wenn die dann relativ, weiß ich nicht, lautstark, lange irgendwie reinsprechen oder überhaupt sich unterhalten, dann kann es schon mal sein, dass ich darum bitte, also freundlich natürlich, weil es mich tatsächlich auch aus der Bahn wirft, wenn Menschen im Publikum reden. Also ich bitte dann freundlichst, das vielleicht einfach sein zu lassen, weil ich mich sonst nicht konzentrieren kann. Und das stimmt wirklich.
Ja.
Ich kann mich dann nicht konzentrieren. Und man ist ja so nah hier an den Zuschauern dran, dass es wirklich, also man kriegt es so unvermittelt mit, dass dass es halt an manchen Tagen für mich wahnsinnig schwierig ist. Und dann sage ich es auch. Aber es gibt natürlich auch, weiß ich nicht, Erwachsene, ja, dann klingelt das Telefon oder die unterhalten sich oder es wird was getrunken und dann fällt das Glas um oder es wird so ein Hustkonzert. Manchmal, also ne, wenn es unruhig ist, auf der anderen Seite weiß ich ja selber, man ist halt manchmal einfach unruhig. Und trotzdem, ich glaube, ich bin einfach jemand, ich brauche die gesamte Bühne.
Aha.
Ich habe sie gerne. Genau, ich habe sie gerne für mich.
Aha.
Ja, ich habe sie gerne für mich. Und lustigerweise, ich spiele ja Heimatkleid, das ist so ein kleiner Monolog
von
mir.
Das habe ich vorgesprochen.
Ha?
Musste ich.
Wirklich? Das
musste ich vorsprechen. Es wurde mir geschickt.
Wow.
Ich sollte da einen Monolog daraus, also einen Teil.
Und was hast du vorgesprochen, welchen Teil?
Den mit den Nazis vorm Laden.
Nazis raus.
Nazis raus, Nazis raus.
Mhm. Okay.
Mhm.
Yay. Yeah, yeah. Naja, also es ist ja so, ich stehe da im Dunkeln und ich drehe mich um und dann sehe ich erst das Publikum und es gab eine Vorstellung. Da saßen dann tatsächlich gefühlt 80% junger Männer, so von 16 bis 18, in Bomberjacken, auf dem Stuhl relativ weit runtergerutscht, Kaugummi kaut. Ich würde sagen, gelangweilt. Mhm. Und das Licht ging an. Und ich dachte, okay, die zerreißen mich jetzt. Die töten mich. Eine Stunde lang, das halten die nicht aus. Wer hat die eingeladen? Was soll das? Ich werde gleich zerfetzt. Ich werde einfach nur zerfetzt. Und das war extrem interessant, weil ich mich so konzentriert habe, die mitzunehmen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich ein Drittel verloren, die haben sich dann einfach gelangweilt, aber der Rest, die waren total dran. Und das war ein solches, wie soll ich sagen, Glücksgefühl und großartig, weil ich das zumindest den Eindruck hatte, dass sie sich interessieren. Mhm. So, ne? Also manchmal schätzt man Menschen auch komplett falsch ein. Aber ich hatte größten Respekt vor, ja, weiß ich nicht, vor dieser geballten Testosteronkraft, die da im Publikum saß. Und ich hatte einfach den Eindruck, die wollen nicht da sein, wo sie jetzt sind. Mhm. Und es war aber total falsch, weil die sich interessiert haben. Und es war super. Also da habe ich gar nichts gesagt. Mhm. Die waren total dran. Aber ich war auch sehr auf Strom. Also unter Strom.
Du hast jetzt deine ganzen Theatererfahrungen mit uns geteilt, aber du hast auch schon einiges gedreht in deinem Leben. Und so bei der Recherche ist mir aufgefallen, in so einigen Serien, die ich in meiner Kindheit, Jugend super gerne geschaut habe. Mhm. Für alle Fälle Stephanie. Oh, Alarm für Cobra 11. Mhm. Hattest du da selbst Stunts oder?
Nee.
Warst du auf der Autobahn?
Warst du auf der
Diese berühmte Autobahn, die haben ja extra eine Autobahn gebaut.
Ja.
Was? Nee, ja. Ja, es ist so ein Teil.
Das ist immer der gleiche Abschnitt.
Ja, ja.
Oh mein Gott.
Das ist immer das Gleiche. Das ist mir nicht aufgefallen.
Ich habe das nie wirklich nachverfolgt.
Ja, das, nee, da habe ich eine Braut gespielt, die irgendwie heiratet. Ich
kriege das gar nicht mehr so richtig zusammen,
was da der Plot war, muss ich ganz ehrlich sagen.
Du bist auf jeden Fall jetzt da in Asien, weil ich habe gehört, Alarm für Cobra 11 ist irgendwo in China oder Japan super angesagt.
Wirklich?
Mhm.
Okay, ja. Aber das ist ja auch schon echt lange her jetzt.
Ist schon ein bisschen.
Gibt es aber das nicht immer noch?
Wird immer noch.
Ja, wird immer noch gedreht.
Ja, ja. Mhm.
Aber ganz aktuell.
Ich warte noch auf meinen Durchbruch bei der Alarmwirkung rein. Ja, als Auto. Oder Autobahnabschnitt.
Genau.
Als Autobahnabschnitt. So ein Stoppschild einfach mitten auf der Autobahn. Das bin da nicht.
Du warst aber auch in Babylon Berlin
ja.
zu Gast.
Und jetzt kommt's. Ich habe mir einen Beamer gekauft, weil ich mir dachte, hier, Lockdown Nummer 10 kommt bestimmt auch noch. Wie mache ich es mir gemütlich zu Hause? Ich kaufe mir einen Beamer. Ich habe mir einen Beamer gekauft und dann ging das irgendwie nicht, dass ich irgendwelche Sachen von berühmten Online-Streaming-Anbietern gucken konnte, weil das irgendwie nicht funktioniert hat. Mhm. Aber ich konnte auf die ARD-Mediathek zugreifen. Also habe ich innerhalb von 2 Tagen Babylon Berlin auch tatsächlich zum ersten Mal geschaut. Ich hatte mal irgendwie mal angefangen. Aber irgendwie bin ich nicht richtig reingekommen und dann waren alle immer so, ah, oh, hast du schon die neue Folge Babylon Berlin geguckt? Ich war so, nein, lasst mich in Ruhe. So. Und dann habe ich das alles geguckt und lag da so in meinem Bett, so mit Snacks und einem Tee. Und dann latschst du da so ins Bild rein und jemand den Send geschockt. Ich war so, Moment! Ha!
Das ist doch Katja.
Das ist doch Katja.
Und man hatte Angst vor dir.
Ja.
Ich habe mir dein Showreel angeschaut mit den Szenen aus Babylon Berlin. Holla die Waldfee.
Und jetzt kommt's. Marcel schrieb mir nur, Katja kommt zum Podcast. Und ich dachte an die andere Katja vom Gripstheater. Und als ich dann in die Notizen und unsere Vorbereitung, Katja Hiller, ich war so, oh Gott, nein. Das musst du mir doch sagen, Marcel.
Katja aus Babylon Berlin. Da,
und dann hat er nur geschrieben, Babylon Berlin, Katja komm.
Oh wow.
Also
Baby Katja. Yeah.
Diese Szene, in der du die Kollegin einmal ins Wasser getunkt hast.
Ja. Was ist
wie war das? Es war herrlich. Wie war das für dich? Ich meine, das ist Foltern. Wie habt ihr das gedreht? Wie, also ich dachte mal,
Katja kennt das.
Meinen KollegInnen hätte ich den Kopf wahrscheinlich permanent gegen die Schüssel gehauen, weil ich das nicht getroffen hätte.
Naja, es ist ja so, die Kollegin spielt ja ein bisschen, also in meinen Augen eine Verräterin. Und ja, also
dann Verrat ist das einfach.
Wird halt mit
bestraft.
Wird halt mit einmal Kopftunken bestraft. Nein, ich die Szene war halt so geschrieben und lustigerweise, als sie mir zum ersten Mal hat man mir sozusagen diese Rolle angeboten und ich war erst so, dass ich dachte, naja, also okay, so eine Knastbraut. Was mich aber total gereizt hat an der Rolle, ist, dass ich, also ich war noch nie so runtergerockt. Wieder. Ich war das erste Mal in der Maske, da glaube ich 2 Stunden lang. Mir wurden Augenbrauen angeklebt. In jede vorhandene Falte wurde mir Tusche reingemalt und verschmiert. Die Haare wurden mir mit weiß ich nicht wie viel Kilo Gallseife tupiert, nach hinten drapiert und festgesteckt. Und ich durfte Berlinern. Und ich dachte so, ey, ist eigentlich so eine, das ist, also im Film, ich glaube, ich würde man mir jetzt vielleicht nicht als erstes so eine Rolle anbieten. Deswegen fand ich es total spannend. Und irgendwie, ja, hat die Rolle halt das hergegeben. Und es macht Spaß. Also es hat einfach total Spaß gemacht. Wobei, also dieses Kopftunken, das war auch anstrengend. Das haben wir den ganzen Tag gedreht. Von jeder Perspektive. Und die Kollegin, die getunkt wurde, die Leonie Benisch, also Hut ab, die hat das den kompletten Tag durchgezogen. Ich weiß nicht, wie oft wir irgendwie geföhnt wurden und die Klamotten nass und ich weiß nicht was. Also ja, es war
total toll. Aufregend in so einer Riesenproduktion, oder?
Ja, und das Tolle ist, du kommst an jedes Set und das, was ich so toll finde, du kommst nicht auf so eine Probebühne, wo du irgendwie ein Stück Holz dein Partner ist, im schlechtesten Fall oder keine Ahnung. Erstmal, du kommst auf so ein Set und es ist alles eingerichtet und du bist sofort, also den ersten Drehtag, den ich damals hatte bei Babylon, es war wirklich, ich kam da in diesen Frauenknast rein und ich habe die ganzen Komparsinnen gesehen, die wahnsinnig gut gecastet waren mit Glatze und ich weiß nicht was und die saßen dann neben mir und ich hatte sofort das Gefühl, wow, also wenn die hier so sitzen, dann kriege ich Läuse und es stank und wir waren in so einem Kellerloch und du warst sofort drin, weißt du, das Kostüm und so, wie ich aussah. Ich kam gerade von einer Ayurveda-Kur, ja. Ich sah aus wie das blühende Leben und 2 Stunden später, weiß ich nicht, hätte mich meine eigene Mutter nicht mehr wiedererkannt. Ich sah so kacke aus, aber es war so, damit war ich sowas von in der Rolle drin. Mhm. Und dann auch beim zweiten Mal, das ist dann, ich weiß nicht, da fehlt denn nicht mehr viel. Also, da muss ich
War das die gleiche Rolle in 2 Staffeln? Oder?
Genau. Ah, okay. Genau, es ist die gleiche Rolle. Und wenn ich Glück habe, kommt sie nochmal wieder.
Oh, wow. Yay. Du wurdest einfach so angeschrieben oder über eine Agentur? Oder wie lief das?
Genau, erzählen wir mal, wie lief das ab?
Wie kommen wir zu
Babylon Berlin?
Tatsächlich kenne ich die Regieassistentin und die hat mich damals dem Regisseur vorgeschlagen. Der wollte mich, glaube ich, erst nicht. Er hat gesagt, die sieht viel zu gut aus. Die kann doch gar nicht Berliner an. Und so. Dann musste ich einmal Berliner und dann wusste er, wo der Hammer hängt.
Wie schön. Ja, ich hätte auch einmal einen meiner wenigen Drehs, wo ich auch so und jetzt spielst du das Opfer von diesem Serientäter und jetzt bist du erstmal 2 Stunden der Maske und dann wurde mir so mit Glycerinschweiß aufgetupft die ganze Zeit. Dann musste ich mich übergeben und hatte einen Bombengürtel an und musste in so Hilfe in einem kurz davor, bevor sich der Bus explodiert und so. Das war auch sehr spannend.
Das war aber der Krimi.
Ja.
Das war wahrscheinlich ein Krimi.
Das war ein Krimi. Die ersten 30 Sekunden, das war richtig aufregend. Aber da habe ich auch, dann bin ich dann an meinen, der Dreh war fertig und dann so, wir haben gerade keinen Fahrer, hier ist ein Taxigutschein, fährst nach Hause, willst dich noch abschminken? Und ich dachte so, nee, ich habe da so eine Idee.
So gehe ich jetzt weg.
Bin ich im Taxi, habe mich gleich zu einer Freundin fahren lassen und habe bei ihr vor der Tür gestanden und sie hat durch einen Spion geguckt und hat so, Alter, ich lass den nicht rein. Ist er ekelhaft, was ist mit dir los? Hier so komplett blaues Auge, Augenringe, Glycerin überall im Gesicht und so fettige Haare, so noch Kotze im Mundwinkel und so. Das ist total schön, wenn man sich dann mal so, weil man sieht sich ja, man kann sich ja so irgendwie mal versuchen, so selbst irgendwie zu schminken, dass man so fertig aussieht. Oder manchmal erschrickt man ja auch, wenn man morgens in den Spiegel guckt. Aber dass so wirklich so, sich so zu sehen, das macht sehr viel Spaß, leider.
Ja,
das ist ziemlich toll.
Das ist toll, wie man so irgendwie innerhalb von kürzester Zeit so scheiße aussieht.
Die Maske macht da echt einen guten Job.
Aber du hast auch gedreht, Marcel, oder?
Ja, auch so wenig. Ja. Es sieht viel mehr aus, als es ist, glaube ich. Also war jetzt auch noch keine fetten Rollen, aber so ein bisschen. Mhm. Genau.
Es kommt ja dann, wenn du uns an Babylon Berlin vermittelst.
Genau.
Wir sind schon an der Zeit, eigentlich schon an der Zeit.
Was ist so deine große Leidenschaft neben dem Theater? Hast du so irgendwie ein Hobby, was?
Du hast uns doch gar keine Fragen gestellt.
Naja, ich komme ja hier zu nix. ein großes Hobby, ich meditiere gerne.
Mhm. Yoga machst du auch viel, oder?
Naja, Yoga, ich habe mich leider vor 2 Jahren an meiner Hand verletzt. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Ich stehe nach wie vor unter Schock, weil ich irgendwie noch keine Alternative zum Yoga gefunden habe. Hm. Aber letzten Endes, ja, ich meditiere gerne. Also mein großes Hobby ist bewusst werden.
Du spazierst gerade ziemlich viel.
Ich spaziere
viel, hast du
wie
schon
irre.
Erzählt. Was ist so die Route, die du uns empfiehlst?
Ich kann euch empfehlen, an die Heiligenkirche nach Potsdam zu gehen. Das ist wunderschön. Ne? Also da gibt's eben diese kleine wunderschöne Kirche. Du bist direkt am Wasser, du kannst ein bisschen am Wald spazieren. Gibt's einen schönen Schlossgarten und ein kleines Minischloss. Tolle Bäume, eine über 800 Jahre alte Eiche. Das ist wirklich schön da.
Nach Potsdam.
Ja. Spaziert ihr ein bisschen in letzter Zeit?
Wieso denn nicht? Ich bin nicht so der, ich bin so ein Höhlenmensch.
Du steigst auf Berge?
Nein, ich mag es gerne, in meiner kleinen Höhle zu Hause zu sitzen und mich einzu... Ich gehe immer noch dem Ziel nach, dass ich vielleicht doch noch einen Winterschlaf machen kann.
Okay.
Also ich versuche.
Das kennt ihr leider.
Ich versuche es.
Wo wohnst du?
Ich wohne in Moabit. Ich wohne hier direkt um die Ecke.
Ah, okay.
Und versuche mich einzukuscheln. Ich sollte es wahrscheinlich mehr machen und mal so ein bisschen an die frische Luft und mich bewegen und so. Aber ich habe im Moment da irgendwie
aktuell nicht so viel Lust drauf.
Ja, es ist mir irgendwie zu kalt. Ich finde nichts schlimmer, als wenn einem kalt ist. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ich bin eine Zeit lang bin ich so einmal die Woche mit einer Freundin so richtig in den Wald und es war ganz schön, aber da war das Wetter auch noch besser. Und haben wir es gemacht, weil wir wirklich Lust drauf hatten und nicht, weil es notwendig war, um irgendwie Kontakt mit Menschen zu haben.
Hast du viele Freunde hier? Also du wohnst ja
seit fast einem Jahr, wohne ich jetzt hier schon. Genau. Sehr viel mitgekriegt von der Stadt und der Clubszene vor allem. Wahnsinn. Im letzten Jahr. Ich kenne tatsächlich sehr viele Leute schon in Berlin und eine Freundin von mir wohnt auch direkt um die Ecke.
Fühlst du dich hier zu Hause?
Ja, ich fühle mich schon sehr. Also ich habe auch meine kleine Höhlenwohnung. Da geht es mir eigentlich echt gut. Deswegen. Und ich habe halt, meinen Kiez habe ich halt abgelaufen in kürzester Zeit. Und jetzt, ich habe halt keine Lust, irgendwo hinzufahren, um dann da rumzulaufen. Und deswegen ist Spazieren irgendwie nicht so gerade auf der Top-Priority-Liste.
Marcel?
Ich spaziere eigentlich sehr, sehr gerne. Jetzt während Corona, also gerade auch die letzten drei Wochen habe ich mich sehr daran gehalten. Ich war in Mannheim und auch da ist es mit Ausgangssperre ziemlich extrem. Also um 8 Uhr muss man zu Hause sein und so. Und wir haben uns da total dran gehalten, zu Hause zu bleiben. Also ich habe in den letzten drei Wochen nicht viel gesehen, außer die eigenen vier Wände. Aber wenn ich da mal draußen bin spaziere, auch gerade Wälder, also wenn ich dann in einem Wald bin, merke ich, wie schön einfach der Ort Wald ist. Einfach dieser Geruch. Ja. Es ist frische Luft. Es ist einfach eine ganz andere Luft. Und das will ich wieder mehr machen. Ich merke, ich bin halt zu bequem geworden irgendwie.
Ich bin im Sommer ein absoluter Draußenmensch. Also ich bin letztes Jahr im Sommer war ich vier Wochen lang wirklich jeden Tag 20 von 24 Stunden an der frischen Luft. Und das ist auch geil und das war super und das war toll. Aber ich habe das Gefühl, meine Sauerstoffspeicher sind aufgefüllt für die nächsten 10 Jahre. Ich brauche gar nicht rausgehen.
Sag mal, was ich euch mal fragen wollte. Ihr seid ja jetzt irgendwie neu im Ensemble und du hast zwei Premieren hinter dir, die...
Nein, ich habe eine Premiere hinter mir. Die eine Premiere ist ja nur eine Abnahme.
Okay. Also gut, du hast zwei Arbeiten hinter dir, die jetzt irgendwie aktuell nicht gespielt werden. Und du, wir haben ja ein bisschen gespielt, ne?
Ja, wir haben ein bisschen gespielt, ja.
Aber auch nicht lang?
Auch nicht so lange.
Also irgendwie
komisch, oder? Es ist komisch, ist super komisch. Ich muss auch sagen, bei der digitalen Ensembleversammlung, irgendwie seid ihr mir alle bekannt und ich sehe euch und denke so, ja, ich kenne euch, aber irgendwie kenne ich euch halt auch alle überhaupt nicht.
Ja.
Also natürlich euch jetzt aus dem Bella Boss und Bully Ensemble schon,
ja.
Aber es gibt einfach andere KollegInnen, die habe ich 5 Minuten gesehen oder so und das ist immer wieder komisch.
Mal bei der einen Live-Ensemble-Versammlung.
Ja, genau, da haben wir
schon einmal,
damals. Aber das ist ja wirklich ein Unikum, irgendwie ans Theater zu kommen und Lockdown, also das ist so und dann die Stücke zu proben. Und dann nicht zu spielen?
Ich habe während der Probenzeit von Kai zieht den Krieg und kommt mit Opa zurück dann eine Nachricht bekommen von Frank Pannans, dem Regisseur von Wunschkonzert, der mir dann schrieb von wegen, ich habe gerade gelesen, da ist schon wieder die zweite Premiere, die nicht so stattfindet, wie es geplant ist. So. Und ich war so, ja.
Das ist richtig.
Das ist korrekt. Es ist total seltsam. Also ich bin jetzt also in zwei Wochen genau ein Jahr in Berlin.
Wahnsinn.
Und habe halt irgendwie 8 Vorstellungen gehabt vor Publikum.
Wahnsinn!
Und ja, wollte ja eigentlich arbeiten. Mhm. Es ist schwierig.
Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt inzwischen. Im Sommer fand ich es total schwierig, weil ich voller Energie war und dachte, ja, jetzt starte ich hier voll durch. Mhm. Und dann gab es ja auch in unserer Produktion immer wieder Unterbrechungen. Dann war es so, wir können jetzt nicht proben, nächste Woche vielleicht wieder. Da andere haben sich gefreut, ah ja, ich habe jetzt irgendwie einen Tag frei. Und ich dachte halt, was mache ich denn hier? Ich bin doch jetzt hier, um zu arbeiten. Und im Sommer hatte ich mehr daran zu knabbern. Und inzwischen hier, wir haben uns jetzt hier dieses schönen Podcast.
Diese schöne Übersprungshandlung, schöne Coping-Mechanismen.
Und man muss halt jetzt irgendwie schauen, wie man sich selbst Arbeit macht und irgendwie guckt, wie kann man Raum und Zeit nutzen und
sich selbst zu strukturieren, finde ich in diesen Zeiten gar nicht so. Also wenn die Struktur nicht von außen vorgegeben ist, sich irgendwie Dinge zu suchen, die einem Spaß machen.
Ja.
Also die einfach Spaß machen. Mhm. Natürlich in Kombination vielleicht auch mit einem Job oder weiß ich nicht, sowas wie jetzt, so ein Podcast, das ist ja eigentlich genial, oder einfach gute Bücher lesen, gute Filme gucken und vielleicht Kraft sammeln.
Das trifft aber voll auf. Also das ist gerade so Diskussionsthema bei mir und meinem Freund, weil er meinte, Marcel, du warst jetzt 3-4 Wochen bei mir und du hast nichts gemacht. Such dir irgendwas, was dir Spaß macht und was dich auch irgendwie weiterbringt. Sei es Klavier beibringen oder irgendwas, was
man dann auf der Bühne benutzt. Ich habe jetzt mit Sticken wieder angefangen.
Wow. Kannst du auf der Bühne auch prima gebrauchen. Zum
Beispiel. Das ist ein super Hobby.
Ja.
Das ist vielleicht auch der Wunsch, einfach in der Welt von Jane Austen zu leben, damit irgendein Graf über mich sagt.
Ich habe gerade Pride and Prejudice geguckt.
Welche Version?
BBC und die von
2005 mit Keira Knightley.
Genau.
Weil ich meine, irgendwie die Vision, dass irgendwann ich irgendwo sitze und jemand kommt vorbei. Mr. Darcy kommt vorbei und sagt, oh, her needlework is impeccable.
Alright, here we go.
Machen wir zusammen so eine Stick-Selbsthilfegruppe, weiß ich auch nicht.
Ich habe, mit Sticken ist mir inzwischen fast schon wieder zu langweilig, weil ich jetzt alles irgendwie, ich habe jetzt schon sehr viel gestickt, es ist meine Wohnung ist voll mit Stickarbeiten. Mit Stickrahmen überall an der Wand. Ich habe überlegt, ich könnte mit Klöppeln anfangen, das ist noch komplizierter.
Verkaufen. Häkeln, stricken, also das kann ich ja nun gar nicht, ne? So Handarbeit ist null mein Ding.
Also ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt schon fast 10 Minuten überzogen.
Okay.
Wir müssen an den letzten Punkt kommen. Hast du noch eine Frage an uns? Jetzt schnell, wir können das auch gleich im privaten Rahmen weiterführen.
Eine Frage an euch, jetzt gerade
weil
nicht.
Sonst würden wir zur Speedrunde kommen.
Okay.
Assoziation. Wir geben dir Begriffe und du antwortest schnell, weil es hat gerade geklingelt, wenn du sogar das, wir müssen wieder auf die Bühne.
Alright, na dann.
Was dir in den Sinn kommt, liebe Katja.
Let's go.
Gesundheit.
Vitalität. Mangos. Sonne. Salzwasser.
Das reicht
schon. Wunderbar.
Das würde schon reichen. Nur eine Sache.
Es folgen noch weitere Begriffe.
Okay, ich gehe gleich.
Du sprudelst. Das ist wunderbar.
Spielzeitpause.
Ferien.
Lieblingstheaterstück.
Gerd Hauptmann, Einsame Menschen.
Zukunft.
Glück.
Berlin Alternative.
Nühühü. Wien.
Oh Gott. Lieblingsfarbe.
Blau.
Krippstheater.
Rot.
Okay, gut. Dann vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke.
Danke.
Es hat Spaß gemacht.
Ja, es ist schön.
Schön. Ah. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.
Das war Frisches aus der Krippskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Krippstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.krippskantine@gmail.com.
Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Krippskantine.